Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischenkohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran und heute gebe ich dann meinen Senf dazu.
ja, den Senf. Okay, das ist heute eine spektakuläre Angelegenheit und ich muss auch sagen, sie ist juristisch noch nicht entschieden. Ich berichte jetzt über etwas, wo es bis zum 5. Dezember ein laufendes Verfahren gibt und erst am 5. Dezember wird man das Urteil vernehmen. Starte ich aber trotzdem jetzt schon mal, weil es halt gerade so ein großes öffentliches Interesse an dem Fall gibt, dass ich gedacht habe, das ist vielleicht doch ganz sinnvoll, jetzt zu beginnen und deutlich darauf hinzuweisen, dass ein Urteil nicht vor dem 5. Dezember zu erwarten ist. Aber der Angeklagte hat bereits gestanden und die Beweisaufnahme ist auch sehr umfänglich, zumindest gegen einen von vielen Angeklagten, schon hinter sich gebracht. Es werden noch über 50 weitere damit zusammenhängende Fälle verhandelt werden müssen. Also es hat so eine Kettenreaktion. Ne? Ihr könnt euch vielleicht schon denken, worum es geht. Hast du eine Ahnung?
Gar keine Ahnung. Es gibt so viele Fälle, wo es gerade richtig grausig zugeht.
Ja.
Wir kommen gar nicht hinterher.
Also es ist hier nicht im Ruhrpott. Es ist nochmal ein Ferienspezial aus Südfrankreich. Also ich liebe ja ganz besonders da Nizza und die Côte d'Azur. Und Avignon ist ja in der anderen Richtung, also Marseille in der anderen Richtung, Richtung Spanien. Liegt nicht direkt am Meer, aber ist eine berühmte Stadt, weil dort die Päpste mal ein paar Jahrhunderte regiert haben. Da waren sie nicht in Rom, weil man sie da erschlagen hätte, sondern da haben sie von Avignon aus regiert. Also eine Stadt voller prächtiger Gebäude. Ich will unbedingt hin. Ich war nur in der Nähe davon, 20 Kilometer entfernt in Marseille und auch am Meer da unten. Aber Avignon habe ich es nicht mehr geschafft, noch hinzufahren. Aber das werde ich noch unbedingt machen. Denn es ist wirklich eine Schande, nicht in Avignon gewesen zu sein. Voller prächtiger mittelalterlicher Gebäude. Gut, es ist ein aktueller Fall und zwar wirklich ganz neu. Es ist erst ein paar Wochen her, also eigentlich 2 Wochen her, dass die Verhandlung begonnen hat in Avignon. Und vor dem Gericht der Stadt ist ein Tumult. Da stehen unzählige junge Frauen, viele von ihnen mit demonstrativ langwallenden Haaren und ganz kurzen und knappen Tops und stehen da und halten Plakate hoch und demonstrieren sehr lautstark. Dann kommt die Presse. Man kann wirklich sagen, hunderte Presseleute. Dann die Polizei und dann kommt ein Auto. Das Auto bringt eine 72 Jahre alte Frau heran. Und sie steigt aus. Sie hat ein ovales Gesicht. Sie ist schlank. Sie ist zierlich. Sie hat so einen Pagenkopf in dunkelbraun. Sie trägt eine getönte Brille und hat ein grünes Kleid an mit Blumen drauf. Und sie strahlt sehr große Ruhe und Gelassenheit aus.
Ist sie also älter oder sieht sie jünger aus, wie man denkt?
Nein, sie sieht schon
älter aus.
Sie sieht aus wie 72, ja. Und sie ist aber ein sehr femininer Typ. Ne? Also sie ist jemand, der niemals aus dem Haus gehen würde ohne Nagellack, Lippenstift und Make-up. Also wie wir in Deutschland sagen würden, typische Französin halt. Aber so, ne? Eine Dame halt. Eine sehr, sehr kultivierte Dame. Ja, die Presse macht unendlich viele Fotos von ihr und sie erträgt das alles. Dabei geht es gleich in einem Verfahren um Dinge, die in einem unglaublichen Maße entwürdigend sind und die so fürchterlich sind, dass sie sich nicht nur erinnern muss, sondern dass sie es auch aushalten muss, dass sie über erniedrigendste und beschämendste Erniedrigung gleich sprechen muss, ja? Und dass es über diese auch noch Fotos und Filme gibt, die gleich fremde Leute betrachten werden. Und noch viel schlimmer, sie hätte die Presse verbannen können, aber sie hat es nicht gemacht. Sie hat gesagt, sie schaut der ganzen Sache ins Gesicht. Und wenn schon so viele Leute die Fotos ihrer größten Erniedrigung im Internet gesehen haben, dann kann es auch die Welt sehen. Diese Härte, diese Kraft, diese innere Kraft, die strahlt sie auch aus. So kommt sie aus dem Auto und so geht sie zum Gerichtsgebäude. Es werden Männer sein, die auch noch gleich diese Fotos betrachten. Es wird die Presse sein, die Fotos von diesen Fotos und von diesen Filmen machen wird. Und diese Filme, die hunderte von Menschen im Internet schon gesehen haben von ihr, die werden gleich besprochen werden. Und die Frage ist, was ist dieser Frau zugestoßen? Jetzt nochmal eine Triggerwarnung. Es geht jetzt wirklich um Massenvergewaltigungen und das könnte jetzt so sein, wer das nicht aushalten kann, der schaltet jetzt besser weg. Mit ihr aus dem Auto kommt eine junge Frau mit langen blonden Haaren und einem sehr lieben und hübschen Gesicht und ganz großen blauen Augen. Das ist ihre Tochter.
Mhm.
Selber Opfer. Auf der anderen Seite ist Giselle, junger Sohn, ein schlanker junger Mann, gut aussehend, brünett, mit einem Vollbart. Er hält ihre Hand, die Tochter hält die andere Hand. Beide Kinder zittern beim Anblick der Presse und halten die Mutter fest. Und man hat aber das Gefühl, dass die Starke in diesem Team wirklich die Mutter ist. Die steht da wirklich kerzengerade und hält wirklich das der Welt ihr Gesicht entgegen. Also in einer unglaublichen Haltung. Es ist also in keiner Weise so, wie wir uns normalerweise in Opfer sehen oder wie wir Opfer kennen, die eben schluchzend und weinend rausgebracht werden. Auch sie, die Tochter, die Kinder sind fassungslos über das, was ihnen da jetzt bevorsteht. Die Presse legt also los mit jeder Menge Fotos, bevor die ganze Truppe dann im Gerichtsgebäude verschwindet und die Leute draußen auf die Ankunft des Täters warten. Oder der Täter, muss man sagen, die im Allgemeinen in einzelnen Wagen vorgefahren werden. Machen wir einen Schnitt. Paris, 2010. Ein Ehepaar ist glücklich verheiratet, hat ein Haus in Paris und zwei entzückende Kinder. Das Paar liebt sich sehr. Die Dame ist eine zierliche, muskulöse und energiegeladene und sehr energische Frau, die weiß, was sie will. Und die sich gleichzeitig sehr weiblich kleidet, aber auch schon eine taffe Frau ist. Ihr Mann ist dagegen ein bisschen anders. Also er ist sehr attraktiv äußerlich. Also er hat blondes Haar und blaue Augen und hat ein sehr schönes, ebenmäßiges Gesicht mit hohen Wangenknochen, wirkt auch deutlich jünger. Er ist jemand, der eigentlich ja Frauen durchaus von seiner Art her ansprechen würde.
Aber ich finde blonde Männer überhaupt nicht attraktiv. Nur mal so am Rande.
Nein?
Nein. Nee. Hm. Blond ist bei mir direkt unten durch. Ich bin zwar nicht oberflächlich, aber nee.
Aber du bist doch selber blond.
Ja, aber ich finde, nee. Also, nee.
Nee. Sehe ich genau anders. Okay. Ich möchte wahrscheinlich immer das Gegenteil. Nee. Von dem, was man selber ist. Und das ist bei den beiden auch. Also sie ist brünett, also eher sehr, sehr dunkel und energisch, zierlich. Und er ist tatsächlich ihr Gegenteil. Also er ist blond, er ist strahlend, er hat blaue Augen. Er hat dieses klassische Gesicht, ne? Und er ist lebhaft. Er ist eher ja mit vielen Ideen und kreativ und bewegt sich viel. Und sie ist sehr, sehr zielstrebig halt. Also eigentlich ein scheinbar gegensätzliches Paar. Aber genau das, diese Gegensätzlichkeit scheint auch das Geheimnis ihrer sehr glücklichen Ehe zu sein. Und das Geheimnis zu sein, dass sie auch als Paar sehr erfolgreich sind, dass sie ein Haus haben, dass sie die Kinder haben, dass sie gesellschaftlich sehr angesehen sind, das ist quasi diese Gegensätzlichkeit ihr Erfolgsrezept. Viele Frauen interessieren sich durchaus für ihn, obwohl er so einen Gesichtsausdruck hat, den ich persönlich, ich kann jetzt nur von meinem persönlichen Eindruck reden, mich ein bisschen zurückschreckt, weil ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich habe immer so das Gefühl, der sieht aus wie ein Mann, der so dauererregt ist. Das klingt jetzt ganz komisch, aber das ist so ein Gesichtsausdruck, den man vor 100 Jahren so als lüstern bezeichnet hätte. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber wenn man auf die Bilder guckt und dieses Lächeln um den Mund, na, das hat so einen Zug. Ich kann gar nicht sagen, wie das wird so, ja, Dauer um Sexmodus.
Ja, getriggert.
Ja, das ist gut. Dauerhaft sexuell getriggert. So wirkt er. Entschuldigung, aber so mein Eindruck, ne? Und das ist so ein bisschen, was darauf deuten lässt, dass er ein Mann mit einem überbordenden Sexualleben ist oder dass er eben entsprechende Neigungen hat. Also die Giselle hat keine Mühe, in erotischer Hinsicht mit diesem Mann umzugehen und die beiden haben eben eine sehr gute Ehe. Dieser Mann liebt seine Frau und das sagt er auch immer und immer wieder. Er zeigt das auch durch ein durchaus liebevolles Verhalten an seiner Frau. Er vertraut ihr aber irgendwann seine intimsten Gedanken an. Und zwar, er träumt davon, Frauen zu vergewaltigen. Und zwar hätte er es auch gerne, wenn seine Frau vergewaltigt würde.
Okay, jetzt hört's auf. Jetzt wird's richtig ekelhaft.
Genau. Er hat sich auch schon überlegt, ob man das nicht mal in die Tat umsetzen kann. Und dann schlägt er ihr also auch vor, man könnte ja bewusstlos sein, wenn sie das gar nicht aushält. Oder man könnte es spielen und er könnte ein paar Männer bestellen. Und die würden dann über sie herfallen oder
man
würde sich das angucken.
Spielen? Was ist das? Naja, Spielnachmittag für Erwachsene, oder?
Ja, sagen wir mal so. es gibt ja Leute, die spielen SM. Also sagen wir mal, Sadomaso, Sadu ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Man sollte vielleicht statt SM einen anderen Ausdruck eigentlich erfinden. Weil für mich gibt es immer echte Sadisten und es gibt Leute, die Sadismus im gegenseitigen Einvernehmen
praktizieren.
Und Leute, die das im gegenseitigen Einvernehmen praktizieren, da finde ich den Ausdruck Sadist nicht passend eigentlich. Weil der Marquis de Sade jemand ist, wo es eben nicht einvernehmlich ist. Ja, und das ist für ihn eben der Clou, die fehlende Einvernehmlichkeit. Und Leute, die SM heute praktizieren, denen ist diese Einvernehmlichkeit wichtig. Und für die ist das dann so ein Spiel, wo man dann sagt, ich bestelle ein paar Freunde und wir machen das so als Spiel, als erotisches Spiel. Das setzt aber voraus, dass die Partnerin sagt, ja, ich mach mit.
Betty, was machst du eigentlich so in deiner Freizeit?
Nein, ich mach gar nichts in meiner Freizeit. Es setzt eben voraus, nein, wirklich nicht. Es setzt voraus, dass die Frau mitmacht, also der Partner mitmacht. Ja, okay, ne? Und sagt, okay, ich kann mir das auch toll vorstellen, wenn du 5 Kerle aussuchst und ich lege mich dann dahin und wir spielen eine Vergewaltigung. Okay, ich mach mit. Nun ist das aber bei der Giselle so, die sagt, nö, sag mal, spinnst du? Hast du einen Knall?
Das würde ich auch sagen.
Ich will das nicht. Na, ich liebe nur dich, ich will nur mit dir, ich will mit anderen nicht, ich lasse mich von irgendwelchen Kerlen nicht befummeln, will ich nicht. Er versucht das dann mehrfach, ihr schmackhaft zu machen, ne? Und Giselle, sag mal, ne? Wie bist du denn drauf? So ungefähr. Und sie ist sehr energisch und sie lehnt das entschieden ab. Ja, jetzt müssen wir leider nochmal einen Schnitt machen. Es gibt eine junge Frau in der Nähe von Paris, in der Nähe von diesem Wohnort. Und sie geht eines Morgens zur Straßenbahn, zur Metro. Es ist schon ziemlich spät, es ist schon ziemlich dunkel. Und plötzlich springt ein Mann hervor, packt sie und schleift sie, obwohl sie schreit und sich wie eine Rasende wehrt, in die nächste Ecke und fällt da über sie her und vergewaltigt sie. Danach lässt er sie allerdings laufen und er selber haut auch ab. Nun ist es so, dass viele Frauen sich so schämen und gerade auch in Frankreich sich so schämen, dass sie das nicht zur Anzeige bringen würden.
Oh.
Ja. Dass sie sich da nicht trauen, weil die Scham sehr groß ist, man immer noch sagt, was machst du so spät an der Haltestelle? Warum gehst du im Dunkeln zur Haltestelle? Es ist häufig noch so, dass man Frauen so indirekt die Schuld gibt, nach der Methode bist du ja selber schuld, aber sie musste zur Arbeit. Ja, und so war sie dann halt in einer Notlage. Aber diese Frau hat eben die Courage besessen und hat diesen Mann angezeigt. Es war ein Unbekannter. Und man hat die Spermaspuren halt gesichert. Aber dieser Mann, den gab es in keiner Verbrecherkartei. Und die Beschreibung dieses Mannes, die ging komplett ins Leere. Niemand hat diesen mittelalten Herrn je gefunden. Und so wurde das zu einem Cold Case und schon nach relativ kurzer Zeit klar, da kann man nichts machen. Wieder ein Schnitt. Eine junge Frau ist auf dem Weg zur Straßenbahn.
Wieder.
Eine andere junge Frau auf dem Weg zur Straßenbahn.
Wieder. Gleiche Haltestelle?
Das weiß ich leider nicht genau. Es ist nicht gesagt in den Quellen, an welcher Haltestelle oder was da nun passiert ist. Auch diese Frau wird plötzlich von hinterrücks gepackt, wird in eine Ecke gedrängt, kriegt die Kleider heruntergerissen und wird vergewaltigt. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Auch diese Frau wehrt sich, schreit und weint und weil sie sich überhaupt nicht beruhigt oder auch massiven Widerstand leistet, wird sie stranguliert, bis sie tot ist. Auch dieser Fall wird die DNA sichergestellt, wird das Sperma sichergestellt und das führt zu gar nichts. Es wird ein Cold Case. Keiner mit dieser DNA ist in irgendeiner Verbrecherkartei gelistet. Und wieder ein Schnitt. In derselben Sekunde, oder nicht in derselben Sekunde, im selben Jahr, geht auf einmal ein Mann in Rente. In Frankreich geht man sehr früh in Rente. Die regen sich ja gerade furchtbar darüber auf, dass sie bis 63 arbeiten sollen. Es war lange Zeit so, dass man so mit 55, 58 in Rente ging in Frankreich bei voller Rentenzahlung, ne? Und der Macron war ja deshalb so unbeliebt, weil er diese unfassbare Zumutung an die Franzosen stellte. Sie mögen doch statt mit 60, bitteschön, mit 63 in Rente gehen. Und da ist also jemand schon Ende 50 in Rente gegangen. Und die ist dann aus Paris fortgezogen. Die Kinder waren groß, haben die Ausbildung beendet und ist mit seiner Frau und beiden Kindern von Paris nach Avignon gezogen. Und das war unmittelbar nach der Vergewaltigung und der Tötung der jungen Frau in Paris. Relativ zeitgleich. Das Haus wurde verkauft und stattdessen wurde ein Haus in Avignon gekauft. In Avignon passiert 10 Jahre lang nichts. Und dann, es ist Frühjahr 2024. Ein Privatdetektiv im Kaufhaus von Avignon beobachtet schon seit einiger Zeit einen merkwürdigen Kunden. Dieser Kunde, der läuft herum und hat eine Kamera an einem Stock. Und er hält ihn erst für einen potenziellen Dieb. Er ist ihm schon öfter aufgefallen, aber er hat dann irgendwie nichts geklaut, sondern doch eine Flasche Wein gekauft. Aber an diesem Tag kommt er ihm extrem komisch vor, bis er dann schließlich herausfindet, warum. Der Mann hält die Kamera an einem Stock unter den Rock von Frauen und filmt die Frauen von unten unter ihren Beinen.
Was?
Ja, und das macht er bei sehr vielen Frauen, wo er ganz unauffällig hinter sie geht, diese Kamera da drunter hält und filmt.
Ich werde nie wieder ein Kleid tragen, nie wieder.
Er macht das so geschickt und so routiniert, dass es den betroffenen Frauen eigentlich überhaupt nicht auffällt. Die Opfer merken nicht, dass hinter ihnen einer da was dazwischen schiebt. Und er hat auf diese Weise an diesem Tag schon ziemlich viele Frauen gefilmt, ohne dass irgendeine das bemerkt hat. Weil es einfach geschickt ist. Die ist an der Kasse oder die beugen sich irgendwo drüber. Zack, mal eben runtergehalten und gefilmt. Der Privatdetektiv erwischt ihn jetzt also, dieser Warenhausdetektiv, und die Polizei wird geholt. Die Polizei verlangt zu sehen, wo das denn aufgenommen worden ist und sieht dann auf seinem Handy die Spuren von ganz vielen Frauen und außerdem noch andere Dinge. Das veranlasst sie dazu, ihn umgehend ins Auto zu packen und nach Hause zu fahren. Zu Hause ist es Mittagszeit. Seine Frau, Giselle, hat das Essen gekocht, 72 Jahre alt, und wartet auf ihren Mann, der erstmal nicht kommt. Er wollte eine Flasche Wein mitbringen, aber er kommt nicht. Dafür kommt jetzt die Polizei im Wagen und bringen ihren Mann. Und zunächst ist es scheinbar noch harmlos. Sie sagen auch, ja, er hat Frauen unter dem Rock gefilmt und sie möchten jetzt seinen Computer beschlagnahmen. Giselle weiß, dass er einen Computerraum hat und sie weiß, dass er da auch ganz viele Sachen lagert. Aber sie ist ahnungslos. Die Polizei geht jetzt nach oben und er muss seinen Computer aushändigen. Dort sind schon sehr viele Sticks, die alle sehr sorgfältig beschriftet sind. Dort sind sehr viele verschiedene Computer-Sticks. Dann auch noch der Computer selber und noch andere Computer. Und alle diese nimmt die Polizei jetzt mit. Giselle selbst ist erstmal ganz ahnungslos und als sie ihm das dann so mit ihm redet, dann ist nur die Rede davon, dass er den Frauen unter den Rock gefilmt hat. Was ja jetzt schlimm ist, aber ja, noch nicht ganz so schlimm.
Was passiert jetzt und was kommt jetzt noch raus?
Die Polizei guckt sich die Rechner an und traut ihren Augen nicht. Darauf ist über einen ganz langen Zeitraum zu sehen, das fängt damit an, mit der Tochter. Dass er die Tochter, als sie schlief und noch klein war, nackt drapiert hat in obszöner Haltung und diese dann gefilmt hat. An anderen Fotos hat er seiner kleinen Tochter die Kleider ihrer Mutter angezogen und hat diese dann in sexuell sehr aufreizenden Posen das schlafende Kind gefilmt. Es ist nicht klar, ob er nicht gefilmt hat, was er danach gemacht hat, ob er überhaupt danach was gemacht hat, ob er selber sich schon so weit zensiert hat, dass er das nicht mehr gefilmt hat oder ob dann er wirklich nicht mehr gemacht hat, aber er hat sie in sexuell einwandfreien Posen gefilmt und diese dann auch übers Internet verbreitet. Und als wäre, das hat er über einen sehr langen Zeitraum gemacht, also über erhebliche Jahre hinweg. Aber das ist nicht alles. Dann dazwischen sind dann natürlich die Aufnahmen der Frauen, die er über Jahre hinweg gefilmt hat, ohne dass es jemals aufgefallen ist. Aber dann kommt eben der wirkliche Hammer. Und das sind Aufnahmen von seiner Frau. Er hat über einen ganz langen Zeitraum seine Frau, die offenkundig bewusstlos war, vollkommen bewusstlos war, über Tische oder Bänke gelegt und über die Internetplattform Coco vielen Männern zur Vergewaltigung angeboten. Und man kann auf diesen Fotos dann sehen, wie entweder einzeln oder aber auch ganze Scharen von Männern über die bewusstlose Frau herfallen. Er selber auch, er ist auch dabei, er reiht sich dann in die Reihe der Männer ein, die dann über diese Frau herfallen und die bewusstlose Frau, die erkennbar bewusstlose Frau vergewaltigen. Diese Plattform Coco ist jetzt wegen des aktuellen Falls abgeschaltet worden, aber dort wurden sich generell zu Verbrechen dieser Art angeregt. Es gab auch noch extra Plattformen in Frankreich, die haben so schöne Namen wie Gegen ihren Willen oder Gib sie zum Vergewaltigen, wo dann echte Vergewaltigungsfilme und Bilder von den Tätern ins Netz gestellt werden und diese dann auch geteilt werden. Und auf diesen Plattformen bot er überall nicht nur seine Frau die Filme an und die Bilder und die Fotos an, lud auch immer wieder ein. Es gibt über 100 Täter, die seine bewusstlose Frau vergewaltigt haben. Er hat ihr abends Betäubungsmittel ins Abendessen gemischt, wo sie dann in einen bewusstlosen, ja, sozusagen in diesen Zustand kam. Sie hat es gar nicht bemerkt. Bemerkt hat sie nur etwas anderes. Sie hat sich gewundert, woher sie 4 Geschlechtskrankheiten hat. Schwere Geschlechtskrankheiten. 4 Stück gleichzeitig. Warum sie ständig gynäkologische Probleme hat und warum sie ständig Schmerzen im Unterleib hat, warum sie Risse im Analbereich hat. Und sie kann sich das über die Jahre hinweg nicht erklären. Und hat sich irgendwann daran gewöhnt, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmt, dass offenbar der Analbereich ständig reißt, dass ständig Geschlechtskrankheiten in ihr sind, ohne dass sie weiß, wo sie herkommen, und dass sie selbst immer größeren Gedächtnisverlust hat, dass sie immer mehr Lücken in ihrer Erinnerung hat, als ob sie gar nicht mehr ganz bei sich wäre. Und dieser Zustand hält 14 Jahre an. Insgesamt sind es mehr als 100 Männer gewesen, mehrere 100. Es gibt aber auch Sachen, die er einzeln, wo er sie einzeln ist. Es gibt aber auch Veranstaltungen, wo er sie gleichzeitig mehreren Männern gibt, die also wirklich anstehen und sich dann auch gegenseitig beobachten und er selber auch dabei ist. Und diese ganzen Fälle hat er alle beschriftet, wo er dann drauf schreibt, Charles, erstes Mal Charles, 5. Mal George, 7. Mal ungefähr. Die hat er auch alle schön säuberlich beschriftet. Alle diese Männer sind über diese Plattform gekommen. Alle diese Männer wussten, dass die Frau bewusstlos ist.
Und keiner hat mal was gesagt.
Es ist niemand von all diesen Männern hingegangen und hat die Polizei geholt.
Aber ich weiß nicht, was ich an diesem Fall schlimmer finden soll. Die sexuelle Drapierung der Tochter, das finde ich schon völlig furchtbar. Aber an ihr hat er sich hoffentlich nicht vergangen. Das wäre dann nochmal eine Stufe widerlicher. Dann die arme Frau, die ihren Mann liebt, die dann sagt so, ja, nee, so sexuelle Fantasien habe ich nicht und gibt ein klares Nein raus. Und dann kommt er daher und dann, ja, wenn die nicht will, dann sorge ich dafür, dass die zu wollen hat. Mhm. Das geht gar nicht. Ich bin total sprachlos. Mhm.
Das ist ein Fall, der ihn auch wirklich, sprachlos macht.
Hat sich denn herausgestellt, dass er vielleicht auch den Sohn auch sexuell missbraucht oder
nein.
Für irgendwelche nein. Filmchen benutzt?
Nein, den Sohn nicht. Er selber sagt immer wieder, dass er seine Frau sehr liebt.
Ja, genau.
Weil er auch nur sich für seine Frau interessiert, weil er ja auch die Tochter in den Kleidern der Frau drapiert hat. Und er sagt, er hat auf die Wünsche seiner Frau, auch wenn sie bewusstlos war, Rücksicht so weit genommen, dass er den Männern vorher gesagt hat, sie müssen sich erst duschen. Sie müssen ihre Hände anwärmen. Die mussten dann in der Küche sich umziehen, mussten dann ihre Hände am Ofen erst erwärmen, weil seine Frau keine kalten Hände und keine kalten Füße mag. Auch dann nicht, wenn sie bewusstlos ist.
Aber niemand mag sexuelle Verletzungen oder Geschlechtskrankheiten.
Nein. Das ist also sozusagen der Fall, der dadurch aufgedeckt wird. Die Giselle bekommt nun bei der Polizei erstmals die Bilder ihres Mannes zu sehen. Wo er auch sie vergewaltigt. Und sie sieht auch die Schar der Männer, die auch manchmal in Gruppenvergewaltigungen über sie herfallen. Man sieht, dass ihr Körper hin und her geschoben wird, dass er über Sachen gelegt wird, dass er drapiert wird. Und man sieht auch, dass mehrere Männer und dass die Frau vollkommen bewusstlos da liegt. Sie selbst ist komplett erschüttert. Sie hat ja auch vorher gedacht, dass sie gar nicht weiß, wo die Geschlechtskrankheiten immer herkommen, die sie laufend hat. Die Schmerzen, die Fissuren, das wusste sie alles nicht, wie das passieren konnte. Das Schlimme ist nicht nur, dass sie weiß, dass sie vergewaltigt worden ist, sondern das Schlimme ist auch, dass dieses unendlich viele Männer im Netz gesehen haben. Also es sind einmal die, die es dabei waren und einmal die Welt, die es gesehen hat. Jeder konnte sich diese Bilder herunterladen und jeder konnte sie mit Gesicht und allem erkennen. Interessant ist auch, dass sie trotz ihres Alters von 72 Jahren trotzdem die ganze Zeit sich Männer dafür gemeldet haben. Die Männer hat man von den über 100 hat man 51 ausfindig gemacht und konnte sie identifizieren und wurden auch bei diesem Verfahren jetzt alle vorgeladen. Frankreich ist da anders als Deutschland. In Deutschland würde denen ja ein Jahr auf Bewährung drohen. In Frankreich geht es um 20 Jahre Knast. Jeder einzelne von denen steht vor dem Problem, dass er wahrscheinlich 20 Jahre ins Gefängnis kommen wird für diese Tat.
Finde ich aber auch irgendwo gerechtfertigt. Also das, was in Deutschland so als Strafmaß gilt für eine Vergewaltigung und für eine Steuerhinterziehung, kriegst du mehr für wie
viel? Kriegst mehr für eine Steuerhinterziehung.
Ja. In der Relation nicht richtig.
In der genau. Also angeklagt war also eher natürlich der Mann Dominique Pellicot. Und Dominique Pellicot war die ganze Zeit wegen einer Nierenerkrankung halt beim Arzt und konnte nicht vernommen werden. Das heißt, erstmal stand nur diese ungeheuerliche Anklage und die akribische Arbeit der Polizei zur Disposition. Die Polizei hat also diese ganzen, durch jeden einzelnen von ihm beschrifteten Film, durch jede einzelne Tat, über die er Buch geführt hat, dann dem Gericht sozusagen vorgelegt und die konnten wirklich das sehen und nachhalten. 51 Männer wurden dann ebenfalls zu dieser Verhandlung vor wenigen Tagen vorgeführt. Es sind ganz normale Berufe, es sind Handwerker, es sind... Also es ist eine bunte Mischung durch die Gesellschaft. Also man kann davon ausgehen, dass sich sowohl Akademiker als auch Arbeitslose, als auch Leute, die einen eigenen Handwerksbetrieb haben, Lehrer, Journalisten, alle auf dieser Plattform Coco getummelt haben oder auf dieser vergewaltige sie oder nimmt sie gegen ihren Willen Lein und dort dann auch wussten, worauf sie sich einließen. Am Verfahren haben die Männer dann selber, als sie befragt wurden, ausgesagt, sie hätten angenommen, es handle sich um sexuelle Fantasien der Frau. Deshalb könne man sie nicht verurteilen. Sie seien auch nicht schuldig, weil das hätte die Frau ja vermutlich so gewollt, sonst wäre das ja nicht gegangen.
Was für ein Schwachsinn.
Das sagt dann auch der Dominik. Der Dominik sagt klipp und klar, er habe im Internet es ganz genau erklärt, dass es sich nur um seine Fantasien handelt, dass jeder der Männer genau gewusst habe, dass seine Frau bewusstlos war, dass es gegen ihren Willen erfolgt, dass sie nichts davon weiß. Und das betont er immer wieder. So, letzte Woche Donnerstag, also am 12. September jetzt, ist er dann auch gekommen. Er hat dann einen Sessel bekommen aufgrund seiner schweren Nierenerkrankung, durfte er dann eben sitzen. Die Verhandlung wurde auch regelmäßig für ihn unterbrochen, weil er eben wirklich schwer krank ist. Er betont immer wieder, dass er seine Frau sehr liebt und dass er sich nur für sie interessiert habe, aber dass das eben nun mal seine Neigung sei. Dabei kam bei dem Verfahren dann auch raus, dass die DNA überprüft wurde. Und jetzt gibt es einen Knaller, einen Treffer bei den beiden Cold Case Fällen, bei dem Mord und bei der Vergewaltigung. Und bums, da haben sie ihn.
Es ist Dominik.
Es ist Dominik.
Das war so klar.
Das war so klar, ne? Möglicherweise hat er auch noch viel mehr Sachen begangen, die Frauen nicht zur Anzeige gebracht haben, weil sie sich geschämt haben. Das ist die Frage, ob das noch zur Anzeige kommen wird. Also in Frankreich droht nicht nur ihm, also für ihn ist ganz krass, aber es drohen den Tätern dort wirklich lange Haftstrafen. Das muss man ganz klar sagen. Und deshalb versuchen sie mit aller Verzweiflung diese Haftstrafen abzuwenden, indem sie das auf die Frau schieben und sagen, ja, das wäre ja ihre Fantasie gewesen, ne? Obwohl für sie erkennbar war und sie das auch wussten, dass es nicht der Fall ist. Madame Giselle hat sich von ihrem Mann sofort scheiden lassen. Auch die Tochter und der Sohn sind wirklich schockiert. Die Tochter ist selber Opfer. Und ihr fällt es sichtlich schwer, in der Öffentlichkeit zu sprechen oder auszuhalten, dass es von ihr da auch Bilder gibt, die sich andere Männer angeguckt haben, wie sie da als Kind mit gespreizten Beinen liegt. Ja, auch das ist ganz schwer auszuhalten. Und dass dieser Papa den ganzen Tag den lieben Papa spielt.
Boah.
Ja? Das ist auch ein Vertrauensbruch, der kaum zu ertragen ist. Ja, die Dame selber, also Giselle, ist also eine unglaubliche Haltung, die sie an den Tag legt. Und ihr Anwalt prägt den Spruch, der Scham muss die Seite wechseln. Ja, der Täter sollte sich schämen. Was meinst du zu diesem Spruch? Der Täter muss sich schämen.
Ja, der Täter muss sich schämen. Sie hat das ganz klar nicht gewollt.
Hm.
Und sie hat ihm ja auch gesagt, das erfülle ich dir nicht. Und dann setzt er sich über sie hinweg, betäubt sie und vergewaltigt sie, was hast du gesagt, 14 Jahre lang oder immer mal wieder.
Mhm.
Und beziehungsweise macht pornografische Aufnahmen von seiner Tochter. Und als die Frau ja nicht wollte, hat er sich ja anscheinend andere Opfer gesucht.
Ja, ganz genau. Ja, meine Lieben. Der Fall ist, wie gesagt, noch nicht endgültig entschieden. Der geht noch bis zum 5. Dezember, wird noch weiter prozessiert. Wir halten euch auf dem Laufenden. Die Haltung der Frau Picot ist wirklich bemerkenswert, dass Frau Pellicot da diese Stärke besitzt, für andere Frauen zu kämpfen und aufmerksam auch zu machen, was vielen Frauen ja durch die K.O.-Droge was möglich ist. Und dass die Vergewaltigung als sich schlimm genug ist, aber noch schlimmer ist, dass so viele es im Netz sehen können.
Ja. Sind die Sachen denn jetzt gesperrt worden?
Coco ist jetzt gesperrt, ja.
Okay, gut. Das ist ja schon mal was. Ja, also wir würden gerne mal eure Meinung zu dem Fall hören, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet.
Genau.
Und ja. Dann
fällt es schwer, jetzt wieder da zurückzufinden, ne? Also es gibt so Fälle, die einen so wirklich so mitnehmen, aber genau, schickt uns mal eure Kommentare dazu und
ja, wir sagen bis zur nächsten Woche, ihr Lieben.
Wir sagen bis zur nächsten Woche und
ja, wie gesagt, wenn ihr nicht die Nase voll von uns habt, hört doch mal wieder sonntags bei Radio Hellbach rein, immer 20 Uhr mit einem neuen Fall und passender Musik.
Alles klar, ihr Lieben.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.